geht also in den Umgang mit so rein. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Center gibt. Gegen Sorgen oder Antisorgen haben wir. Spontan frage ich mal, wer weiß, wie der biblische Umgang damit ist.
Ja, davor kommt erst der Text, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ich habe es so im Vorfeld gelesen.
Also das.
Und das ist die Demut dann damit.
Ich habe das heute jemandem schon geschrieben.
Ja.
Sorgen sind eine besondere Form von Stolz. Das wird nämlich in der Regel gar nicht so gesehen. Das ist aber deswegen, weil wenn jemand sich Sorgen macht, das immer ein Zeichen ist, dass er selber über sein Leben bestimmen wird. Vor allem über die schwierigen Bereiche.
Aber ich hatte mir als Kind Sorgen über meine Eltern gemacht. Da hat man sowas gerne fraglich gedacht. Wenn die dann zum Beispiel zu Geburtstagen gefahren sind, da dachte ich mir, die kommen nicht wieder. Zum Beispiel.
Deswegen sagt er das. Demütigt euch unter dem mächtigen Gottes. Das ist ja eine Aufforderung. Das ist auch ein Prozess, den man lernen muss.
Ja.
Es ist so, dass Sorgen zum Leben gehören und sich Sorgen machen. Das ist nämlich zumindest in der deutschen Sprache relativ klar. Man macht sich Sorgen. Die Sorgen kommen nicht, sondern man macht sich. Man entscheidet schwierige Dinge nicht als eine Herausforderung, aber als eine Möglichkeit für das Eingreifen Gottes zu sehen, sondern als eine Bedrohung für das eigene Leben. Das ist letzten Endes Sorge. Für die Karriere, für die Gesundheit, für das Fortkommen, für die Beziehungen und so weiter. Das ist ein sehr weites Feld. Für das Klima. Für die Artenvielfalt und so weiter. Und Sorgen haben eines gemeinsam, dass man damit nämlich nichts verbessert. Sorgen ist die sicherste Methode zu einem fruchtlosen Kreislauf. Kann man auch leider, gerade in der Politik beobachten, dass diese ganze Sorgenhysterie zu keinerlei Verbesserung angeblichen oder auch realen Probleme führen. Menschen kreisen da mit ihren Gedanken und auch mit ihrem Aktionismus um diese Sachen. Und alles, was dann als Lösung angeboten wird, verschiebt in der Regel die Problematik. Man denke nur an die ganze Frage der Elektro-Kfz oder der sogenannten erneuerbaren Energien führt in einer viel gravierenderen Weise zu Problemen auf der Erde als diese ganze fossile Geschichte. Das hat man im Laufe der letzten anderthalb Jahrhunderte nämlich einigermaßen sorgfältig in den Griff gesetzt. Und jetzt verschiebt man das dann sicher. Nur als ein einziges Beispiel für diese großen Windanlagen braucht man für ein Fundament 25.000 Tonnen Zement, Beton. Das ist nicht alles Zement, aber der Zement wird hauptsächlich gewonnen, weil das extrem Energie in des Herstellungsprozesses, entweder durch Kohle oder durch Gas. Also, es ist Wahnsinn. Und dann wird es noch nicht mal mehr entfernt. Es gibt zwar dafür Gesetze. Man macht im Moment diese Fundamente, jetzt werden so langsam die ersten großen Anlagen zurückgebaut, bis zu einem Meter unter dem Mutterboden raus, aber das unten drunter bleibt drin und damit ist es weiterhin eine versiegelte Fläche. Also es ist so, wenn man die Sorgen nicht in der angemessenen Weise behandelt, sie nämlich auf Gott zu werfen. Denn er sorgt für mich. Und ich meine nicht die Verantwortung auf Gott zu werfen, das ist ganz was anderes. Wieso? Das, was sie wirklich Menschen umtreibt. Es geht nicht, es steht nicht im Wort Gottes, dass wir unsere Verantwortung abgeben.
Nur.
Wir haben Verantwortung für unser Leben, auch für die Folgen unseres Tuns. Aber die Sorgen, sollen uns dazu führen, unsere Abhängigkeit von Gott zu verstärken. Ein Punkt und ein Beispiel, sehr frühes Beispiel, ist heute aus dem ersten Buch Mose ein Beispiel, wie das funktioniert, dieses Sorge werfen. Dann fangen wir vielleicht mal an. 1. Mose 15, Vers 1 bis 6, das ist nur ein relativ kurzer Text. Handelt von Abraham, noch bevor er von Gott diese Namensänderung erfährt, noch bevor er zu Abraham wird. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam, in aller Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, er sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, stieg in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit aus Glauben. Gewachsen aus dem richtigen Umgang mit einer Sorge. Und damit haben wir eigentlich ein explizites Beispiel, was es heißt, seine Sorgen auf Gott zu werfen. Man kann ja Sorgen in seltensten Fällen in die Hand nehmen. Es nützt nichts, wenn ich also nicht sorge, dass ich wenig Geld habe, nehme das Portemonnaie und schmeiße das irgendwie auf den Altar und sage, Gott, jetzt habe ich die Sorge auf dich gewerfen. Hilf mal, dass es danach wieder voll ist, wenn man wieder zurückkommt. Kann ich so vielleicht noch machen, aber das wäre nicht Betrug. Sorge werfen bedeutet, die innere Not in Worte zu fassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man von Abraham lernen. Was mich bei dieser Geschichte erstaunt ist, dass der Ansatz nicht von Abraham ausgeht. Der hat etwas in sich getragen und erst als Gott zu ihm redet, wird daraus dieses Werfen. Vielleicht können wir das auch was lernen. Es gibt bestimmte Dinge, die haben wir erstmal zu tragen, bis die Zeit kommt, wo Gott selber sich ihrer annimmt. Es ist ja so ein Drang in uns Menschen, Belastendes möglichst sofort loszuwerden. Wir haben gerade so von darüber geredet, wie unterschiedlich die Generationen sind. Unsere Generation zumindest und die Generation unserer Kinder. Ich meine jetzt die wirklich alte Generation. Die haben das noch lernen müssen, einfach weil so viel Einschränkung war, mit der wir groß geworden sind, dass man Wünsche nicht sofort erfüllt wird, dass es nicht gleich eine Entlastung gibt, dass man eben sich nicht sofort ablenken kann mit dem Handy oder so. Dass also eine bestimmte Spannung zu tragen war. Und das halte ich für eine wichtige Qualifikation und das kann ich nur den Kindeskindern und unseren Kindern auf den Weg geben, also folgenden Generationen. Diesen Spannungsbogen bei den folgenden Generationen aufzubauen. Wir sehen das hier, dass Abraham schon viele Jahrzehnte, wir haben ja keine Altersangabe, aber ich gehe davon aus, dass es da durchaus schon 70, 80 gewesen sein muss. Da war der Auszug aus seinem Land schon geschehen, da war ein Teil seiner Verwandtschaft hinter ihm geblieben. Da hatte er also schon Erfahrungen mit Gott gemacht. Und da war dann diese Not fest geworden. Er war ja ein durchaus begüterter Mann. Er hatte also über 300 Leute, die zu seinem Haus standen. Also das ist schon mehr als ein mittelständisches Unternehmen. Das war damals so ein kleines Königreich. Ja, muss man bedenken, mit seinen paar Leuten ist er nämlich diesen König nachgejagt, die seinen Neffen und den König von Sodom und die Leute von Gomorra gecatcht haben. Das war also schon, und das waren die kampffähigen Männer. Ja? Da muss man sich noch deren Familien dahinter vorstellen. War also eine große Verantwortung, die dieser Mann erworben hatte im Laufe seines Lebens. War also relativ viel Zeit vergangen und da kommt irgendwann der Punkt, wo er feststellt, Gott hat mir Nachkommenschaft versagt. Und er hat sich bis zu diesem Tag nie beklagt. Das ist das Nächste. Also erstens, Dinge zu tragen. Und zweitens, die nicht sofort loszuposaunen. Oder schlechte Stimmung damit zu verbreiten. Das zeichnet eine gereifte Persönlichkeit aus. Und dann kommt die dritte Kategorie, dass nämlich Gott selber das in die Hand nimmt. Es begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Ich weiß nicht, wer von euch alles schon Erscheinungen hatte, Visionen, Träume oder so. Ich hatte im Laufe meines Lebens, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich habe nicht mitgezählt, aber so vielleicht ein halbes Dutzend Visionen. Also bei Wachbewusstsein, dass wenn einmal ein Film läuft, dass man weiß, Gott zeigt, offenbart uns. Ich hatte vielleicht noch mal genau so viele Träume, vielleicht ein paar wenige mehr. Und das verteilt auf mehr als 60 Jahre, das ist nicht so häufig. Und das ist nicht in meiner Hand, das geht von Gott aus. Und in dieser kurzen Begegnung, auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Gott zu uns redet, alle paar Jahre vielleicht mal, dann werden das keine langen Geschichten sein. Es gibt einzelne Menschen, da ist das so. Mose war einer. Zu Abraham hat Gott auch relativ häufig geredet. Aber wenn wir sonst gucken, hatten halt nur da einmal. Jona immerhin ein halbes Dutzend Mal. Das war's dann. Großer Prophet mit sehr starken Auswirkungen auf sein Umfeld in der damaligen Zeit. Mit einer Vorbildwirkung bis zu Jesus direkt hin und zu seinen Jüngern und zu den Pharisäern, denen er das Beispiel dann gibt, durch kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen Jonas. Mit einer großen Bedeutung, mit diesen drei Tagen im Bauch des Fisches, nämlich entsprechend den drei Tagen, die Jesus im Grab war. Normalerweise kann man aus dem Fischbauch nämlich nicht mehr lebendig raus. Es gibt immer wieder mal Menschen, die von Fischen gefressen werden. Wenn da ein bisschen Fischwurst hinten wieder rauskommt, dann ist es schon viel. Aber dass einer lebendig rauskommt. Und Gott redet nicht übermäßig viel zu ihm. Und so ähnlich, muss man sagen, ist das auch bei Kaban gewesen. Gott rief, und das war nicht sehr viel. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein Zepter. Wenn Gott zu dir redet, rechne nicht damit, dass das ein langer Vortrag ist oder ein Roman, sondern ein kurzer Hinweis oder auch eine Anweisung. Das war eine Anweisung. Fürchte dich nicht. Verbunden mit einem Versprechen. Ich bin dein Schild. Das hat das mit Schutz zu tun und dein sehr großer Lohn. Als Gott mit ihm geredet hat, das war nicht das erste Mal in seinem Leben, aber es war bis dahin noch nicht sehr oft, da wirft er seine Sorge. Herr, Jahwe, was willst du mir geben? Er hat sofort das Wort Gottes ernst genommen. Er hat hier noch nicht den Schutz. Den Schutz hat er gar nicht reflektiert, aber den sehr großen Lohn. Ja, das war das Versprechen Gottes. Fürchte dich nicht. Darauf reagiert er nicht. Ich bin ein Schild, darauf reagiert er auch nicht. Aber auf das Letzte. Und dann sehr großen Lohn. Ja, was willst du mir geben? Es nützt doch sowieso nichts. Es bleibt ja nicht bei mir. Ich muss das dem abgeben, der ein Haus vor etwas. Ich sag mal so, wir sind in einer um Längen besseren Position. Warum?
Ja, weil wir das Wort schon haben, das kann ich lesen.
Und welches Wort?
Weil du zu sagen, Gott ist die Hoffnung.
Eine der wichtigen ist, dass wir auch nur einen der Gläubigen mit dem Becher Wasser bringen wird, seinen Lohn nicht verlieren wird. Das konnte Abraham noch nicht wirklich wissen. Er hat den Lohn sehr kritisch gesehen. Wir wissen, dass der Lohn, den Gott gibt, eine ewige Dimension hat. Eigentlich sind wir besser dran als er. Bitte?
Ja, weil wir schon mehr.
Natürlich, weil die vor uns diese Erfahrung, auf die wir zurückgreifen können, schon gesammelt haben. Aber ich bin mir sicher, dass es für jeden von uns auch Herausforderungen gibt, wo wir nicht auf die Ergebnisse anderer zurückgreifen können, wo Gott direkt uns persönlich herausfordert, Glauben zu investieren. Ich will mal zurückkommen auf dieses Sorgenwerk. Es kann Jammern sein, kein sich beklagen. Es ist ein nüchterner Austausch mit Gott. Ich sage das für uns zur Beachtung. Sorgen auf Gott werfen heißt nicht, dass wir uns bei ihm ausjammern. Aber dass die Fragen, die wir im Innersten haben, wirklich los werden. Ich sage ein Beispiel. Ich habe als junger Suchttherapeut eine Beobachtung gemacht, dass nach einigen Jahren, dass Menschen, die gläubig sind, von Suchtkrank, oder die gläubig geworden sind, eine weitere Entwicklung durchmachen als diejenigen, die auch aus Alkohol oder Medikamenten oder Nikotin aussteigen, die also äußerlich dieselben Bedingungen haben, aber ein, zwei Jahre später hat sich ihre Persönlichkeit, obwohl die meisten von ihnen bessere Bedingungen hatten, nicht so zum Positiven, nicht so weit zum Positiven verändert wie diejenigen, die gläubig waren oder geworden. Und ich habe diese Frage jahrelang erfahrenen Gläubigen gestellt. Ich habe dann immer vom Antwort, das ist kein Ding unmöglich. Also, aber ich, mir ging es um den Mechanismus, was wir glauben. Und ich habe die Frage wird gestellt. Jetzt sag mal, warum ist das so? Ich habe da ein Studium gemacht, immer noch nicht die Frage gekriegt, die Antwort auf diese Frage gekriegt. Bis ich einmal beim Lesen von Johannes Evangelium Kapitel 1 auf diesen Mechanismus stoßen. Vorneweg, also Teil meines Studiums Entwicklungspsychologie, ist gewesen, eine Information, die ich hatte. Jeder Mensch lernt existenziell bis zum Ende der Pubertät. Danach nur noch kognitiv. Das heißt also existenziell, alles, was ich in meiner Kindheit und Jugend an neuem lerne, nehme ich auf und es prägt meine Persönlichkeit. Mein Unterbewusstsein, meine Handlungen werden dauerhaft ein Leben lang davon beeinflusst. Am Ende der Pubertät ist das praktisch der Filter, durch den ich alles wahrnehme, was um mich herum geschieht. Und dementsprechend öffne ich nur das ein. Ich kann auch danach noch lernen, aber das ist so ähnlich wie ein Hund lernt, den man dressiert. Ich kann dort noch Neues mehr aneignen, aber es ist nicht mehr Teil meiner Persönlichkeit. Nebenbei, durchschnittlich, das Ende der Pubertät ist bei Frauen bereits mit 19 erreicht, bei Männern erst mit 21. Was? Männer können sich noch ein bisschen länger durchfahren. Aber danach ist es auch vorbei. Dann lese ich in Johannes 1, so viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und damit habe ich meine Antwort gekriegt. Wenn jemand gläubig wird, und zwar nicht nur äußerlich, sondern Jesus Christus aufnimmt, als sein Herr, als sein Gott, dann wird er zu Gottes Kind. Und dann lernt er bis zu seinem Abscheiden existenziell. Und das, ihr Lieben, meint dieses Verb oder so. Das ist nur ein winziges Beispiel. Aber das hat mich ermutigt. Bis heute. Und ich hoffe, dass ich das ein Leben lang so weiter schreiben kann. Alle meine Fragen, die ich nicht beantwortet kriege, so wie Abraham hier, Gott zu stellen. Und er antwortet. Und deswegen ist dieses Sorgen auf ihn werfen, tatsächlich eine Form der Dinge. Wir bleiben in Abhängigkeit von ihm. Und wenn wir bereit sind, in dieser Form den Umgang mit ihm zu pflegen, dann ist das auch keine Beschneidung unserer Persönlichkeit, sondern dann ist das die Voraussetzung für immer weiteren Eifer. Und das macht Spaß. So macht das Leben Spaß. Das heißt, Abraham bringt seine ganze Überlegung zu Gott und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein. Ganz konkret, da geht es um diese Situation, dass Abimelech, der ja ein ganz treuer Mann war, also siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein, er hat den Namen nicht genannt, aber wir wissen, dass das der wichtigste Mann seines Hausstandes war. Und der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn dann ausgehen und sprach, sieh den Himmel und zählte die Sterne, kannst du sie zählen? Und er sprach, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Das ist alles, was wir am Glauben brauchen. Dass wir Gottes Frieden erfahren. Das kann durch unsere, durch den richtigen Umgang mit unseren echten Sorgen passieren. Deswegen ist das heute ein interessantes und wunderbares Thema. Eigentlich muss man es nicht vertiefen, oder? Eben in Verbindung, ihr könnt euch aber bitte die Schriftstellen dazu schreiben. 1. Petrus 5, 6 und 7, kann man sich gut merken. 1. Petrus 5, 6 und 7. Da heißt es: So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen verwendet. Das ist bei Luther nicht ganz so deutlich, aber bewusst sagt, dass der hebräische, dass der finnisch Grund ist. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit euch euer Zeugnis seid, indem ihr alle eure Sorgen macht. Das heißt, das, worüber sich Ungläubige Sorgen machen, ist eine immer wieder neue Herausforderung, den Stolz aus unserem Leben zu überwinden, indem wir diese Sorgen bei Gott abgeben. Und kann ich auch im Laufe oder als Fazit meines doch etwas fortgeschrittenen Lebens bezeugen, das verändert einen wirklich. Demut hat nämlich nichts mit Demütigung zu tun, mit Kleinmachen. Demut ist eine Form der fröhlichen Abhängigkeit von Gott. So wie eine gute Beziehung von Kindern zu ihren Eltern zu beobachten ist, wenn sie mit ihren Anliegen zu ihren Eltern kommen. Viele versuchen es ja mit sich selber auszumachen. Oder mit irgendjemandem fremden. Und ich sage das ihr Lieben, wenn wir nicht dieses offene Verhältnis Gott leben, wird unsere Beziehung zu ihm flacher. So kann nämlich jede unserer Nöte unsere Verbindung mit ihm stärken, ohne dass wir dafür eine fromme Anstrengung machen. Das wird ja immer wieder gelehrt, betet ohne Unterlass, und deswegen gibt es Gebetshäuser, wo Leute dann 24 Stunden auf ihren Knien liegen und so weiter. Also ähnlich wie man das im Mittelalter hatte, wo man dann im Mönchtum auch immer wieder solche Entwicklungen hatte, man meinte mit Askese, mit Verzicht auf alles Normale, Gott mit ihm zu tun. Das ist nicht der optimale Weg. Vielleicht den letzten Vers, auf den wir eingehen könnten, und zwar Matthäus 6. Das ist immer noch aus der Bergpredigt. Dort predigt Jesus, und wir finden das ab Vers 25, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Nahrung? Nach allen diesen heißt es, trachten wir ein, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Kann machen Millionen Menschen. Ihr ganzes Leben ist auf das Diesseits gerichtet. Vielleicht noch als Nachtrag zu Abraham, indem Gott ihn nämlich auf die Nachkommenschaft hinweist. Sie werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, lenkt er seinen Blick weg von der gegenwärtigen Situation. Gegenwärtige Situation ist, jemand aus meinem Haus wird mich beerben. Da hat sich wirklich tatsächlich nur um hier und jetzt geklickt. Gott verändert seinen Blick Wenn er nämlich von den Nachkommen, wie die Stern am Himmel, wie jemand sehen kann, hinweist, richtet er seinen Blick auf die Ewigkeit. Das so ganz nebenbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Abraham das bewusst war. Weil das war klar, das ist weder in seiner Generation noch in der Generation, die er jemals sehen kann. Gott richtet seinen Blick enorm verwandt. Und das ist das, was geschieht, wenn wir in dieser Form mit Jesus leben und sein Wort empfangen. Unser Blick verändert sich von unseren heutigen Umständen hin auf die Dinge, die ewig werden. Dazu mache ich uns Mut, dass wir uns jeden Tag neu dazu herausfordern. Es lohnt sich und es macht Spaß. Amen.